Herzlich willkommen zur 14. Folge unseres Auer-Podcasts, zwei gekreuzte Mikros. Wir sind heute wieder zu dritt. Martin ist mit dabei.
Hi.
Und Tobias.
Hallihallo.
Und ja, zwei aufregende Wochen liegen hinter uns. Wir haben ja englische Woche hinter uns, insgesamt drei Spiele in den letzten zwei Wochen, auch mit sechs Punkten aus drei Spielen relativ erfolgreich bestritten. Und für uns als Auer-Podcast ein Highlight, wir durften mal wieder eine Bonusfolge aufnehmen, das heißt ein Interview mit einem Mitarbeitenden des Vereins, diesmal mit unserem Stadionsprecher Mario Dürfler. Fand ich auch eine ganz spannende Folge, spannendes Interview. Man sieht es auch an den Zahlen, das war mit Abstand die am meistgehörteste Folge unseres Aue-Podcasts. Das gefällt uns natürlich super. Und an der Stelle, ja, vielleicht auch herzlich willkommen an die neuen Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt hier auch in unserer Standardfolge einmal hören. Und so in Erinnerung geblieben von dem Interview sind ja wirklich viele Insider-Stories von Mario, der auch so nochmal so das Geschehen vom Fan zum Stadionsprecher hin uns so mitgenommen hat, auch so seine Erklärung, wie wer ist Wismut Aue, wir sind Wismut Aue entstanden ist. Also echt, klasse Interview. Martin, Tobias, wie fandet ihr es? Martin, vielleicht als erstes?
Ja, ich fand es sehr interessant. Ich war ja auch bei der Aufnahme schon dabei und das, glaube ich, auch verdient auch so erfolgreich. Und was mich besonders imponiert hat, ist, wie viel Detailarbeit und wie viel Engagement er in die Vorbereitung steckt, wo er auch seine ganze Familie einbindet. Und natürlich auch passend die Anekdote zu Aaron Hunt, jetzt, wo wir wieder gegen HSV spielen, dass er sich da so einen Riesenkopf drüber gemacht hat, wie Aaron Hunt halt ausgesprochen wird.
Ja, Tobias, du hast ja auch schon gehört, oder?
Ja, selbstverständlich habe ich es schon gehört. Und ich will da auch gar keine besondere Anekdote jetzt rausgreifen, sondern ich finde das einen wahnsinnig tollen und authentischen Menschen, der einfach sehr, sehr gut zu diesem Verein passt. Und wenn wir wieder ins Stadion kommen, dann werde ich mich auch freuen, wenn ich wieder seinen Schlachtruf, wer ist Wismut Aue, wenn ich da wieder mitmachen kann. Da freue ich mich. Das ist mir so eins meiner vielen Highlights in Aue immer.
Ja. Also für mich war es auch mal wieder so ein Moment, wo man wirklich so eine Sehnsucht nach dem Stadionerlebnis, gerade ja in Aue, bekommen hat, weil es ja wirklich so die Person ist, die man dann auch sehr stark mit diesem Stadion natürlich in Verbindung bringt, nicht nur durch sein Ausschrei, sondern auch für seine Moderation, die ja doch auch was Besonderes ist im Profifußball. Das ist schon top und gerade so dieser Gänsehautmoment ist bei mir so in Erinnerung geblieben, wo er nochmal so beschrieben hat, die Zeit vor dem Relegationsspiel gegen den KSC, wo er auch wirklich nochmal mit der Mannschaft da wirklich ins Gespräch gegangen ist und auch nochmal auch die Mannschaft tatsächlich motiviert hat. Da merkt man auch mal wieder, dass es ja doch auch nochmal vielleicht auch ein anderer Verein ist, eine andere Enge zwischen Vereinsverantwortlichen, Vereinsmitarbeitenden und dem Team. Das ist schon toll und hat einen nochmal so zurück mitgenommen in die Zeit, wo es uns dann ja tabellarisch nicht so gut ging. Und das ist dann auch schon der Übergang in unseren Rückblick der letzten Spiele. Hat es gerade gesagt, englische Woche, drei Spiele, sechs Punkte. Die englische Woche begann mit unserem Auswärtsspiel in Osnabrück an einem Freitagabend. Flutlichtspiel, ja, schönes Stadion, schöne Umgebung, wo, glaube ich, jeder von uns auch gern mit dabei gewesen wäre, aber natürlich wieder ohne Zuschauer. Das Ganze haben wir durch ein Tor von Jean-Patrick Strauß durch den Kopfball 1-0 gewonnen, womit ja doch die wenigsten auch gerechnet haben. Martin, kannst du dich noch vom Spiel erinnern?
Also ich würde sagen, das ist natürlich ein sehr enges Spiel gewesen. Wir schauen gerade nochmal in die Statistiken. Der Ballbesitz ist 52% für Osnabrück, 58% für Aue, was natürlich auch für Aue relativ hoch ist, gerade für ein Auswärtsspiel. Ich denke, also ziemlich ausgeglichenes Spiel, auch bei den Chancen eigentlich, aber natürlich hat Aue das total in die Karten gespielt, dass sie da früh in Führung gehen und dann auf der Führung aufbauend sozusagen Osnabrück halt kommen lassen können. Ja, und in der letzten Minute gab es ja dann noch einen Platzverweis für Ihorst. Ja, aber ansonsten, ich glaube, ein ziemlich ereignisarmes Spiel, über 90 Minuten gesehen. Und ein verdienter, aber ein bisschen glücklicher Sieg.
Was war für dich das Highlight, Tobias, des Spiels?
Naja, man kann ja sagen, es war ja ein relativ highlightarmes Spiel, muss man sagen. Also Aue profitierte natürlich sehr stark vom Pressing. Und da konnte halt Osnabrück einfach relativ früh zupressen, was ihn einfach sehr gut in die Karten gespielt hat. Osnabrück war einfach sehr verunsichert. Und das persönliche Highlight war für mich Jan Hochscheid. Denn Er war es wesentlich frischer wirkend gewesen, hat viele gelungene Pässe gehabt. Also wenn ich jetzt mal so gucke, sozusagen hat über 60% gute Pässe gehabt, hat gute Zweikämpfe gewonnen. Und auch eine ganz positive Erscheinung ist euch auch Gnajatic gewesen, der einfach auch viele Zweikämpfe gewonnen hat und eine wahnsinnige Präsenz, oder nicht eine wahnsinnige, aber eine gute Präsenz im Mittelfeld einfach auch hatte. Und außerdem war ich aber auch der Meinung, Osnabrück war in dem Spiel relativ weit von seiner eigentlichen Leistungsfähigkeit entfernt, weil sie haben halt kaum Chancen generiert, die waren immer recht weit weg vom Gegner und hatten auch ein relativ schwaches Passspiel. Das war aber das Große, muss man immer sagen, sie hat natürlich auch mit Aue da einen relativ couragierten Gegner entgegenstehen. Und ich gucke gerade nochmal mir die Expected Goals an, das war 1-1 gegen 1-2. Also es war ein insgesamt gesehen schwächeres Spiel von beiden, was aber Aue am Ende verdient gewonnen hat.
Ja, vielleicht auch etwas symbolhaft wieder für die Serie, wenn man sagen kann, so von vornherein in Osnabrück kann man verlieren. Normalerweise wahrscheinlich freut man sich auch über einen Punktgewinn auswärts. Aber in dieser Saison läuft es halt eben, dass man vorn die Chancen dann doch reinmacht und hinten dann mit Glück und Mängel dann doch auch mal wieder die Null hält. Das war ja auch mal wieder wichtig von Martin. Besonders gefreut hat es mich für Jean-Patrick Strauß, dass er sich auch mal belohnt hat mit einem Tor. Seine doch ja sehr couragierte Leistung in der ganzen Hinserie. Die haben wir ja schon oft hier angesprochen, haben natürlich aber auch dazu auch nochmal seine Schwächen in der Defensive auch immer angesprochen, aber auch hier nochmal seine Offensivstärke hier nochmal unter Beweis gestellt. Ich glaube, das Tor, soweit gehe ich mal, hätte jeder von uns reingemacht, wahrscheinlich sogar mit dem Kopf auch, dass jemand nicht so sieht, dann soll er jetzt Bescheid sagen. Oder Tobias, den hättest du auch reingemacht, oder?
Wahrscheinlich, mit ganz viel Körpereinsatz.
Einfach reinrennen in den Ball, Tobias, und mit irgendeinem Körperteil das Ding über die Linie drücken.
Notfalls hätte Profi, ich noch reingestochen, also reingestochert.
Ja, im Profi wie Strauß, der macht dann halt elegant mit dem Kopf. Aber das war schon, ich kann mich erinnern, glaube ich, das war so ein Flankenlauf links, ich glaube sogar von Hochscheid, oder? Der dann irgendwie zwar über die ganze Abwehr von Osnabrück rüberging, und ich glaube, und das kann man auch nochmal betonen und vielleicht auch nochmal im Nachgang sich angucken, ich glaube, die Flanke dann zum Tor kam von Nazarov, und die fand ich auch herausragend. Also das war wirklich so Kopf gehoben, geguckt und den Ball dann ja so ein bisschen hineingeschaufelt, aber dann direkt auf den Punkt dort, wo er hingehört, und wie gesagt, den hätten wir alle auch dann reingemacht, weil fand ich auch so diese Flanke von Nazarov einfach so auf den Punkt war, und natürlich auch für ihn schön, der ja auch jetzt in den letzten Spielen wenig gespielt hat, dann gleich wieder mit einer Vorlage belohnt zu werden. Das hat sich dann ja auch nochmal im folgenden Spiel gegen Würzburg auch nochmal gezeigt, dass es wichtig war, dass er solche Pässe auch spielen kann. Vom Kicker her auch nochmal die Belohnung für Jean-Patrick Strauß, dass er in die Kicker-Elf des Spieltages dann auch gewählt wurde, ich glaube auch zum ersten Mal. Ja, rundherum vielleicht etwas überraschend, dass wir da gewonnen haben, aber nicht auch ganz unverdient, weil wir mit Glück und Geschick einfach das 1-0 über die Zeit gebracht haben.
Da fällt mir gerade ein, wir hatten ja auch lustigerweise über Jean-Patrick Strauß Stärken im Vergleich zu Tom Baumgart vor dem Spiel noch geredet. Also Tobias war ja auch der Meinung, dass Jean-Patrick Strauß verdienterweise gerade Stammspieler ist.
Ja, genau. Na, vielleicht hat er das ja gehört und war nochmal besonders motiviert.
Er war heiß.
Heiß.
Ich muss jetzt endlich mal ein Tor machen, dann zeige ich es Tobias dann auch.
Genau. Aber Osnabrück, da läuft es gerade halt auch überhaupt nicht, haben ja das Spiel danach auch noch verloren, also das habe ich mir auch in voller Länge angeguckt gegen Fürth, also das ist echt eine grottenschlechte Mannschaft aktuell.
Wobei, das haben wir ja gerade gespürt, Fürth natürlich auch gerade in Lauf haben und echt auch wirklich stark sind, ja, das muss man auch dazu sagen. Aber der Trend und die Tendenz für Osnabrück zeigt tatsächlich nach unten. Die haben Glück, dass sie relativ viele Punkte am Anfang der Saison geholt haben, und jetzt werden sie gerade als Aufsteiger natürlich so etwas nach hinten durchgeschoben, aber ich glaube, trotzdem können sie aktuell ganz zufrieden sein. Wir umso mehr, wenn wir dort in Osnabrück auch gewonnen haben. Das war auch dann tatsächlich der Hinrundenabschluss, den wir dann gemacht haben mit, glaube ich, wie viel waren es dann, glaube ich, 22 Punkten.
Ich muss dich aber korrigieren, Osnabrück ist vor 2 Jahren aufgestiegen.
Oh, wir haben letztes Jahr auch schon da gespielt, ne? Stimmt, 0-0 da gespielt, richtig. Ja, kein Aufsteiger mehr, sich etabliert in der zweiten Liga, und in diesem Jahr sah es ja eigentlich auch bisher ganz gut aus, sie müssen nur jetzt die Trennwände irgendwie schaffen. Und mal wieder ein paar Punkte holen. Gegen uns erstmal nicht. Dann ging es weiter in der englischen Woche mit unserem Heimspiel gegen Würzburg. Und da wird mich als erstes mal eure Meinung zur Aufstellung interessieren, weil ich eher noch so von der alten Garde bin und immer von ausgehe, körperlich anstrengend ist so eine englische Woche sehr. Und man sucht auch als Trainer dann Möglichkeiten, da in diesem Zeitraum mal ein paar Rotationen in der Mannschaft durchzuführen. Das hat Dirk Schuster so nicht gesehen und hat fast 1:1 die gleiche Mannschaft wieder auf den Platz gebracht wie im Spiel gegen Osnabrück, was ja dann im Endeffekt sich auch erstmal gelohnt hat, weil wir dann auch gewonnen haben. Aber Tobias, was hast du zur Aufstellung gedacht oder wie ist deine Einstellung zu englischen Wochen und Aufstellungen?
Also ich habe die Aufstellung gesehen, ich habe gedacht, das ist ein typischer Dirk Schuster. Dirk Schuster ist nicht so der große Wechselweltmeister und wenn er ein Team hat, dann setzt er auch auf das Team. Ne? Also von daher, ich schau noch mal ganz kurz durch. Also es hat er nicht wirklich gewechselt. Und ich glaube, dass er nicht gewechselt hat, hat er sich ja zum Teil auch ja im nächsten Spiel ja auch ein kleines bisschen gerecht, gerade auch im defensiven Mittelfeld. Andererseits muss man auch sagen, so wirklich die Alternative hat er ja auch nicht. Muss man fairerweise dazu sagen, weil wen soll er noch anderes auch im defensiven Mittelfeld aufstellen? Oder, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber...
Also defensiv ist wirklich ein Problem an Spielern. Also man könnte Samson noch ein defensives Mittelfeld aufstellen, wobei das halt gegen Fürth ja auch nicht mehr ging, weil Samson dann ja in der Innenverteidigung gespielt hat. Und ansonsten ist halt der Kader im Defensivbereich gerade ziemlich dünne.
Na, genau. Und außerdem ist er glaube ich auch so, dass Samson ja auch, glaube ich, fürs defensive Mittelfeld einfach auch ein Tacken zu langsam ist. Also deswegen hat er ja Gnajacek, Clemens Fantre, Gerdon Bußmann könnte dort noch spielen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oder man zieht halt einen Jan Hochscheid ins defensive Mittelfeld zurück, dass er dann dort praktisch den kreativeren Sechser dann dort einfach gibt.
Ja. Aber gut, jetzt besteht ja die Mannschaft nicht nur aus den Abwehrspielern und den Defensivspielern, sondern auch offensiv. Und da gibt es ja schon die ein oder andere Variante, die man dort hätte mal ausprobieren können, die den Bankdrückern mal eine Chance geben hätte können, von Anfang an zu spielen, um auch dann wiederum den etablierten Kräften eine Chance zu geben, zu regenerieren. Das hat ja Dirk Schuster nicht gemacht. Und ich muss mich ja da auch in der Art revidieren, dass ich sage, zum Glück hat er das so nicht gemacht. Weil man könnte natürlich das auch taktisch so verstehen, dass er in der Art rangegangen ist zu sagen, also es stehen jetzt noch zwei Spiele in der englischen Woche vor mir. Erstmal das Heimspiel gegen den Tabellenletzten und dann habe ich noch das Auswärtsspiel in Fürth, die gerade oben an den Aufstiegsplätzen kratzen. Dann gucke ich doch als Erzgebirge Aue, dass ich meine Heimspiele gewinne, gerade wenn es gegen dann doch tabellarisch schwächeren Gegner geht, der auch mit Abstand ja Tabellenletzter ist, und versuche hier mit einer vollen Power, mit einer vollen Mannesstärke diese drei Punkte in Aue zu behalten. Im Zweifel zu lassen dann auch das Auswärtsspiel in Fürth, was man aber, wenn man mal böse sprechen will, vielleicht sowieso nicht gewinnt. Sodass es dann doch ein taktisch kluger Schachzug war, einfach gerade diese Rotation nicht durchzuführen und die dann im Zweifel jetzt erst gegen Fürth durchzuführen. Was haltet ihr von dieser Theorie?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil die Wechsel vor dem Fürth-Spiel waren ja auch größtenteils verletzungsbedingt.
Ja, aber was man ja auch so als Art Regeneration dann eben nutzen kann, ne? Zu sagen, dann muss ich sowieso wechseln, weil sich vielleicht einige aufgerieben haben in zwei Spielen an 5 Tagen oder 6 Tagen. Tobias?
Naja, ich denke schon, dass die These von dir schon auch valide sein könnte, weil man, glaube ich, ganz genau weiß, okay, gegen Würzburg musst du gewinnen, gegen Osnabrück musst du gewinnen und Fürth ist halt eher so aktuell nur so eine Art Zusatzpunkt. Also, dass du lieber das einsammelst, was geht und im Fürth guckst, wie weit du kommst.
Im Zweifel spielst du halt mit 3, 4, 9 Spielern gegen Würzburg zu Hause, die dann vielleicht wollen, aber nicht so recht können. Die Mitspieler sind noch nicht so auf sie eingestellt, dass dann unter dieser Devise Schuster einfach gesagt hat, wir machen mal keine Experimente, ihr zieht jetzt nochmal 90 Minuten durch und verausgabt euch und wir wollen die 3 Punkte in Aue belassen, was ja wie gesagt auch im Endeffekt geklappt hat, aber es war ein hartes Stück Arbeit und ja, gefühlt auch härteres Stück Arbeit, als man sich vorher gedacht hätte, als Tabellen 7., 8., was wir vorher waren, gegen den abgeschlagenen Letzten, mussten ja sogar einem Gegentor dann hinterherrennen, haben ja da 0-1 hinten gelegen dann in der Ich glaube, 50., 52. Minute haben wir das Gegentor bekommen. Was mir dann super gefallen hat, wie dann auch die Mannschaft darauf reagiert hat. Und das wollte ich fragen, wie ihr das so fandet. Ich hatte das Gefühl, sie haben das Gegentor sehr gut weggesteckt und haben dann nochmal einen Zahn zugelegt und haben sich dann wirklich versucht, auch hinten etwas offener zu gestalten und zu sagen, wir setzen jetzt den Druck hier nach vorn. Was sich dann im Endeffekt auch durch zwei Tore gelohnt hat. Hier die Frage, fandet ihr es dann doch auch ein verdienter Sieg? Oder hättet ihr auch gesagt, wenn man, vielleicht hat Tobias, Martin, habt ihr auch nochmal Daten irgendwo heraus, wäre dann doch ein Unentschieden gerechter gewesen?
Also ich sage, es ist im Grunde ein eher glücklicher Sieg gewesen. Also das sieht man nämlich auch tatsächlich bei den Daten. Natürlich, Erzgebirge Aue hatte bedeutend mehr Ballbesitz, haben wir zum Beispiel einen fast identischen Expected Goals. Außerdem muss man ganz klar sagen, dass es Würzburg auch gerade zu Beginn taktisch richtig, richtig klug gemacht hat, indem sie nämlich einfach auf eine Raute gestellt haben und dadurch herrlich sozusagen das Aue Mittelfeldspiel unterbunden haben. Na, und man muss natürlich auch sagen, sie sind ja durch Rich Munsi, durch ein herrliches Tor in Führung gegangen. Der hat wahrscheinlich auch unseren Podcast gehört. Der hat gesagt, jetzt zeige ich es diesen Anti-Fußballer Düsterdick mal. Und hätten auch durch Kopacz, glaube ich, auch in der 62. Minute auf 0-2 stellen müssen. Na, aber gerade vor dem 1-1 muss man auch sagen, stellen sie sich halt auch dämlich an. Also ich meine, die waren ja bei eigener Ecke mega weit nach vorne gerückt und dann gab es diesen herrlichen Diagonalschlag über das halbe Feld. Ihr sagt, es war Nazarov. Ich bin der Meinung, es war Rizzuto gewesen, aber da guckt man einfach nochmal nach gleich. Und man muss sich dann halt auch schon fragen, warum die halt einfach auch so weit aufgerückt sind. Und danach, also das ist einfach das Problem, wenn du eine unerfahrene und relativ schwache Zweitligamannschaft hast. Und danach haben sie natürlich gewackelt und sind dann halt auch durch ein Traumtor, durch Ballas, ich wusste gar nicht, dass der überhaupt so gut schießen kann.
Ja, auch nicht.
Ja, er auch nicht, genau. Und am Ende muss man sagen, hat das routiniertere und aber auch das glücklichere Team gewonnen. Aber wäre das 1-1 ausgegangen, hätten wir uns nicht beschweren dürfen.
Ich sehe es ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Also der Ballbesitz ist schon überragend hoch für Auer-Verhältnisse, 63-37%. Aue hat 500 Pässe zu 300 Pässen. Also es gibt schon eine deutliche Feldüberlegenheit. Auch bei den Schüssen sind es 17-12 Schüssen. Also es wäre für Würzburg schon glücklich gewesen, wenn sie da gewonnen hätten. Also natürlich hätten sie einen Punkt holen können, das ist ja auch so ein Effekt, den du oft hast, wenn du einen Trainerwechsel hattest, wenn du nochmal ein paar Spieler geholt hast. Also wir hatten ja auch vor dem Spiel drüber geredet, sie haben nochmal den Sebastian Strohdig aus Paderborn geholt. Sie haben im Rich Munsi natürlich auch einen guten Zweitligaspieler. Also ich glaube, das ist, was Würzburg so erlebt, ist dieser typische Effekt, den du manchmal beim Tabellenletzten zur Winterpause hast, dass du nochmal mit einem frischen Wind nochmal irgendwie eine Serie versuchst zu starten. Und ich meine, sie haben jetzt auch gegen Düsseldorf gewonnen am Freitag. Also es ist auf dem Papier ein leichterer Gegner gewesen, als das Spiel war. Und insgesamt, ja, natürlich ist der Spielverlauf ein bisschen glücklich, aber trotzdem ist es aus meiner Sicht ein verdienter Sieg.
Also ich würde mich da anschließen, weil ich, wie gesagt, es sehr bedeutend fand, wie Aue dann nach dem 0-1 sich gezeigt hatte und welchen Druck sie dann auch aufgebaut haben. Ja, mit etwas Glück dann bei ein oder zwei Situationen hinten drin, aber doch dann das Spiel sehr stark im Griff haben und vermehrt wirklich sich Chancen kreiert haben, was ich ja auch so von Aue nicht kenne. Deswegen fand ich es schon gut und ja, im Blick auch wieder das Glück des Tüchtigen dann doch noch das 2-1 gemacht. Aber ich kann mich genauso in die Situation von Würzburg versetzen, in der waren wir auch vor ein paar Jahren. Wenn du unten drin steckst, dann hast du einfach das Pech. Hast du Scheiße am Fuß, war irgendwie mal so ein Begriff von einem Fußballprofi. Ja, die Serie muss dann anders mal starten und Würzburg hat sie ja jetzt vielleicht auch gestartet mit dem Heimsieg gegen Würzburg, auch durch zwei Munsi-Tore wieder. Topmann, also
gegen Düsseldorf.
Ja, gegen Düsseldorf und ja, wir haben 2-1 gewonnen. Noch ein, zwei Daten dazu. Florian Krüger hat das 600. Zweitligator für Aue gemacht, reiht sich ein in eine illustre Runde mit Juskowiak, Nemec, Kuri, Zuri, Wood und Destroth, die nämlich die Tore 100 bis 500 vorher geschossen haben. Jetzt also Florian Krüger mit dem Jubiläumstor das 600. Und mit diesem Sieg sind wir auf Platz 29 der ewigen Zweitligatabelle gewandert, obwohl wir erst als Ostdeutschland 30 Jahre mit dazuzählen zur Zweitligatabelle und Aue jetzt ja erst 15 Jahre in der zweiten Liga mitspielen, haben wir jetzt schon Platz 29 errungen. Vor der Saison waren wir 32. der ewigen Zweitligatabelle. Und besonders betonenswert ist es, dass wir mit diesem Platzgewinn Union Berlin überholt haben und demnach auch die beste ostdeutsche Mannschaft in der zweiten Liga, in der ewigen Tabelle der zweiten Liga geworden sind. Dynamo Dresden, Energie Cottbus, Hansa Rostock, wie sie alle heißen, Union Berlin jetzt auch liegen hinter uns auf Platz 29 und da sind noch einige vor uns, aber die nehmen wir uns in den nächsten Jahren vor. Der nächste wäre auf Platz 28 der FSV Frankfurt. Die haben aber leider 30 Punkte mehr noch. Ich glaube, das werden wir diese Saison jetzt nicht mehr schaffen, aber dann spätestens in der nächsten Saison.
Was besonders auffällig ist, zum Beispiel, dass Aue hat ja ein Torverhältnis von insgesamt minus 85. Wir sind aber damit bei weitem nicht die schlechtesten. Also der FSV Frankfurt, der hat ein Torverhältnis von minus 276 und die SG Union Solingen, die es ja nach meinem Wissensstand heute, glaube ich, gar nicht mehr gibt, hat minus 148. Und ich habe auch gerade noch mal so live on stage durchgescrollt. Der VfL Osnabrück hat auf Platz 10 liegen ein Torverhältnis von minus 136. Na, also so, und auch, finde ich auch total spannend, Alemannia Aachen hat bloß eine Tordifferenz von plus 84, obwohl sie auf Platz 2 sind, also.
So, und jetzt fragen wir Martin, wer ist auf Platz 1?
Ja, natürlich Greuther Fürth.
Na gut, da kriegt man dich nicht vorm Ofen vorgelockt, ne?
Aber das ist ja auch, das war ja jahrelang auch Fortuna Köln, die ja, ich glaube, das erste Mal, das sind ja 2000 oder 2001 abgestiegen, nachdem der Schengen Löhring da rausgegangen ist, der große Mäzen. Und vorher war ja eigentlich immer Fortuna Köln der ewige Zweitligist.
Ja.
Ich hätte aber auch noch eine kleine Quizfrage an euch. Auf welchem Platz liegt denn Dynamo Dresden?
43.
Was sagt Martin?
Naja, also wie viele Jahre haben die vielleicht? 8, 9? Dann sind die so 60er vielleicht.
Also sie sind Platz 46. Na, Platz 46.
Wie viele Saisons sie gespielt haben?
Na, das steht, also sie haben insgesamt gesehen 306 Spiele bestritten und haben aber die Mehrzahl verloren mit 127.
Okay.
Aber
also
9 Saisons knapp, ja.
Ja.
So ein bisschen, ja. Genau.
Vielleicht nächstes Jahr.
Sogar relativ wahrscheinlich.
Na, das ist schon ganz eng jetzt in der dritten Liga. Ich glaube, ihr Spiel ist ausgefallen diesen Spieltag, aber da sind schon noch ein paar andere Mannschaften, die da oben mit dranhängen.
Der eiskalte Dresdner Schnee hat wieder zugeschlagen.
Aber hallo, genau. So, wir gucken aber mal aufs nächste Spiel noch, das Fürth-Spiel, was jetzt am Freitag 3-0 verloren ging. Da kann ich nichts dazu sagen. Ich frage mal Martin, wie konnte es denn dazu kommen?
Das ist eine gute Frage. Interessanterweise, wenn man auf die Statistiken guckt, das ist ein total ausgeglichenes Spiel. 52% Ballbesitz zu 48%. Jeder Verein 480 Pässe zu 436 Pässe. Fürth hatte 11 Chancen, Aue hatte 7 Chancen, also 7 Schüsse aus Tor. Also eigentlich statistisch spiegelt das die schlechte Leistung nicht wider, aber man muss halt echt sagen, dass aus meiner Erinnerung Aue trotzdem ziemlich chancenlos war. Also und Fürth einfach clever auch mit 1-2-0 in Führung gegangen ist, wobei das stimmt nicht ganz. Eigentlich war doch Aue bis zum 1-0 mindestens ebenbürtig, ist dann aber ziemlich eingebrochen nach dem 1-0 und da kam eigentlich dann nichts mehr nach. Also so würde ich mal sagen und so läuft es dann halt, dass du in der 15. Minute das 1-0 kriegst, in der 34. Minute das 2-0 und dann das 3-0 ja auch kurz nach der Halbzeit, 60. Minute und dann läufst du natürlich in einer halben Stunde einem 0-3 hinterher, nach einer englischen Woche, wo du auch nicht mehr frisch bist. Also es ist dann am Ende ein logisches Ergebnis.
Ich habe nur das Spiel in der The Zone-Zusammenfassung gesehen und in den 3 Minuten haben sie ganze 0 Chancen von Aue gezeigt und haben, glaube ich, auch dazu gesagt, dass es keine großen Chancen gab von Aue. Tobias, wie hast du es wahrgenommen, das Spiel?
Ach, naja, die Niederlage war in der Gesamtheit schon verdient, aber war nicht so viel schlechter, als es das Ergebnis aussagt. Also ich finde, diese Idee mit einer Dreier- bzw. Fünferkette zu spielen, war eigentlich ganz gut. Samsung hat versucht, so eine Art Libero zu mimen. Das sage ich, also letztlich gesehen waren es halt zwei individuelle Fehler. Einmal war es ein Abspielfehler in der Vorwärtsbewegung und das zweite Mal wird Samsung angelaufen und vertändelt den Ball. Und vor allen Dingen hat es sich auch gezeigt, dass zwei Stürmer sozusagen halt schwer von der Fünferkette beherrscht werden konnten. Was für mich dann auch ein ganz entscheidender Knackpunkt gewesen ist, dass das Mittelfeld relativ schwierig beherrscht wurde. Also da hat man einfach auch gesehen, Kräuter Fürth hat immer in dem Moment spritziger gewirkt, hat immer geistig wacher gewirkt. Also die waren einfach so ein bisschen mehr da, die hatten einfach so ein bisschen mehr Präsenz, so ein bisschen mehr Power. Und man kann natürlich sagen, also einmal klar, musste, glaube ich, zum 2:0, musste Calutiero Rizzuto da unbedingt zum Luis Samson spielen? Nee, oder muss dann die Sache dieses Ballers Eigentor. Da kam halt irgendwie viel Blödes zusammen. Und
das wirkt für mich wie richtige Erschöpfungssymptome. Also, dass du von der englischen Woche durch bist und ja, also im Kopf nicht auf dem Platz bist. Und was ich interessant finde, bei Urs Gord werden keine signifikanten Stärken für dieses Spiel aufgeführt. Und das, und hier irgendwie We're Poor at Finishing, das drückt das schon ganz schön gut aus, dass du einfach mit einem gebrauchten Tag da auf dem Spielfeld stehst, ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Entschuldigung.
Nee, aber du siehst ja auch, also ich letztlich gesehen, hart gesagt, es ist ein typisches Auer-Freitagabendspiel gewesen in der Fremde. Und ich denke, Fürth hat das Ding verdient gewonnen. Sie sind aktuell eine absolute Top-Mannschaft und da hatten wir realistischerweise einfach nichts zu beessen. Und das muss man einfach auch neidlos anerkennen.
Genau. Und dann demnach auch abhaken. Und ich glaube, mehr gibt es dann zu dem Spiel auch nicht zu sagen. Solche Spiele hat man dann im Zweifel auch schon mal. Und muss man dann auch als Auer-Fan akzeptieren, gerade wenn man aus einer englischen Woche kommt, wo man doch auch 6 Punkte gegen auch Mannschaften geholt hat, wo es dann auch wichtig war, diese Punkte zu holen. Und das kann man doch dann unterm Strich auch als ja sehr erfolgreiche Woche dann insgesamt für uns sehen. Was gibt es noch zu berichten? Es gibt zu berichten, dass der Verein Post von der DFL bekommen hat. Nämlich uns ist die Strafe für den O-Ton-Zuschauer-Eklat im Spiel gegen Düsseldorf ins Haus geflattert, nämlich 4.000 Euro hat uns die DFL in Rechnung gestellt, weil eben Teile des Hygienekonzeptes, Corona-Hygienekonzepte so nicht eingehalten wurde. Hintergrund war nochmal, dass die Stadionbrigade im Spiel gegen Düsseldorf erweitert wurde durch Teile der Fanszene, Fans, die sich zur Verfügung gestellt haben, vor dem Spiel den Schnee wegzuräumen, beziehungsweise auch dafür da zu sein, wenn es während des Spiels schneit, im Zweifel in der Pause noch den Schnee wegzuschippen. Die haben sich natürlich weiterhin auch im Stadion aufgehalten und haben natürlich auch das Spiel mit sich angeschaut und haben sich dann im Zweifel auch etwas, vielleicht, wenn man das Konzept dann ernst nimmt, was man natürlich auch tun sollte, zu eng aufgestellt, im Zweifel auch viele ohne Masken dabei gewesen, was natürlich total übertrieben ist, dass dann eben manche Pressevertreter von Zuschauer-Eklat in Aue sprechen oder Stadion-Eklat in Aue sprechen. Also da stelle ich mir immer noch mal was anderes vor und was viel Extremeres vor, als wenn jetzt Fans, die sowieso da sind und im Vorfeld auch dafür gesorgt haben, dass erstmal dieses Spiel stattfindet, sich noch ins Stadion hinsetzen und dieses Spiel dann anschauen und dass man natürlich auch im Zweifel von der aktiven Fanszene nicht erwarten kann, dass sie sich ruhig dann auf ihre Stühle setzen, sondern vielleicht dann doch nochmal den ein oder anderen Fanschrei loslassen. Gut, sei es drum, im Endeffekt ist aber, glaube ich, auch die Bedeutung dieses Themas in der Strafe gerechtfertigt, nämlich 4.000 Euro finde ich jetzt auch wirklich sehr verkraftbar. Dass der DFB oder DFL irgendwas tun musste, war klar, aber es ist eben auch jetzt eine sehr minimale Strafe geworden und demnach für mich auch ja dieses Thema gegessen und man sollte nicht mehr groß drüber sprechen.
Ich finde es eine Pseudo-Debatte, die da gerade geführt wird, so nach dem Motto, ja, warum werden andere Vereine nicht bestraft für irgendwelche Verstöße? Und also mir missfällt das auch. Also es ist ein klares Fehlverhalten und der Verein hat nun mal als Veranstalter dann auch die Pflicht, dafür zu sorgen, dass Helfer sich auch ordentlich benehmen. Natürlich geht das sehr, sehr viel um Symbole. Also es wurde ja auch nochmal gesagt vom Verein, dass alle Leute einen negativen Schnelltest hatten. Und das ist dann natürlich relativ unwahrscheinlich, dass da irgendwas groß passiert. Aber dieses Symbol ist natürlich schon fatal in so einer aktuellen Situation, wo ich mit zwei Leuten nicht draußen sein, also mit mehr als zwei Leuten nicht draußen sein darf. Und deshalb ist es, glaube ich, auch eine ganz angemessene Strafe. So.
Ja.
Aber ich finde sie, ich finde sie salomonisch, sagt man so schön.
Genau. Auch es ist auch genau keine Höhe, wo jetzt der Verein nochmal irgendwie aktiv werden müsste und irgendwie Protest dagegen einlegen sollte, sondern man zahlt die 4.000 Euro und alles ist damit gegessen. Sehr wunderbar. Gut, mit dem Spiel gegen Osnabrück, ich hatte es vorhin schon gesagt, ist die Hinserie beendet worden. Wenn wir da nochmal drauf schauen wollen, 17 Spiele, 25 Punkte, man kann es immer nur nochmal betonen, super Leistung der ganzen Mannschaft, des ganzen Vereins, wirklich uns so eine geruhsame Hinserie zu verschaffen, einen enormen Punktevorsprung auf die Abstiegs- und Relegationsplätze irgendwie zu schaffen, dass man auch sehr geruhsam in die Rückrunde gehen kann. Wir haben halt drauf verzichtet, jetzt hier im Podcast nochmal eine konkrete Auswertung der Hinserie zu machen. Vielleicht gucken wir dann nochmal in den folgenden Aufnahmen noch mit drauf. Wir wollen euch aber auf die Zusammenfassung der Hinserie von unserem Hörer Max hinweisen, der nämlich auf transfermarkt.de eine, wie ich finde, sehr, sehr passende und sehr runde Zusammenfassung der Auer Hinserie zusammengeschrieben hat. Geht hier nochmal drauf ein, was den Verein ausmacht, was die Mannschaft in dieser Hinserie ausmacht, welchen Stellenwert Dirk Schuster auch für die Mannschaft hat. Hier nochmal auch aufgezeigt, wo denn die Unterschiede zu anderen Saisons liegen, nämlich auch gerade, dass wir relativ wenige Unentschieden gespielt haben. Das waren zwar 4 Spiele, die wir Unentschieden gespielt haben, aber wenn man sich daran erinnert, dass es doch auch Saisons gab, wo man doch auch oft Unentschieden gespielt hat, wo man vielleicht auch hätte gewinnen können, genau die Spiele gewinnt man eben gerade jetzt. Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig und zeigt auch nochmal, warum wir in den letzten 1-2 Saisons einfach so viel besser dastehen als in den Saisons vorher. Und natürlich geht er auch nochmal auf das Thema Effizienz ein, dass wir sehr viele Spiele knapp gewinnen, mit, wieder gesagt, Glück und Verstand und natürlich auch nochmal herausragenden Einzelleistungen, Mennel, Destro, Krüger nur nochmal genannt, die uns wirklich hier viele Punkte geholt haben. Also lest gerne nochmal die Zusammenfassung von Max. Wir verlinken das Ganze in den Shownotes unter der aktuellen Folge. Wer sich's anschauen will, im Forum von transfermarkt.de hat es Max wirklich sehr gut beschrieben. So, und jetzt schauen wir mit dem Blick nach vorn auf die kommenden Gegner. Und da ist das nächste Heimspiel gegen Hamburg. Das wollen wir uns gleich nochmal etwas mehr im Detail anschauen. Das übernächste Spiel ist dann unser Auswärtsspiel in Heidenheim. Da haben wir eigentlich keine guten Erinnerungen daran. Aber Tobias, du hast ja sicherlich noch ein paar Daten herausgesucht. Was kannst du uns zu Heidenheim erzählen?
Ja, Heidenheim, das ist hier streiten am 13.02.2021 um 13 Uhr in der Void Arena im schönen Heidenheim an. Heidenheim ist einer von Aues ja praktisch Angstgegnern. Sie haben, gegen die haben wir 5-mal verloren, 4-mal unentschieden und konnten nur 2 Siege erringen. Das letzte Mal am 18.10.2020. Ganz unvergessen ist natürlich das Spiel, wo wir da abgestiegen sind. Ich möchte das jetzt nicht nochmal aufwärmen. Und man kann aber sagen, für Heidenheim ist diese Saison bisher eine reine Berg- und Talfahrt. Sie sind gestartet auf Platz 2, waren am 6. Spieltag auf Platz 16, waren am 11. Spieltag dann wieder auf Platz 6 und stabilisieren sich gerade so im Tabellenmittelfeld. Man kann sagen, sie haben eine relativ starke Heimbilanz. Sie haben 6 Siege, 3 Remis und keine Niederlage und haben 16-4 Tore geschossen bzw. bekommen. Das heißt also, sie kriegen hinten relativ wenig Tore und auswärts sieht die Lage ein bisschen anders aus. Dort gab es nur 1 Sieg, 3 Remis und 6 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 7-18. Das heißt also, wenn man Heidenheim diese Saison schlagen will, dann tendenziell auswärts. Das heißt, wir haben summa summarum ein enorm heimstarkes Spiel gegen ein relativ auswärts schwaches Spiel. Ich habe auch mal geguckt, in welcher Formation sie gerne spielen und das kann man gar nicht so genau sagen, denn am 16.01.2021 haben sie gegen Braunschweig gespielt mit einem 3-1-4-2-System. Davor haben sie mit dem 4-4-2-Doppel-6 gespielt, dann 4-4-2-Raute. Also man kann sagen, Heidenheim ist ein ein sehr kreativer Gegner und ein sehr anpassungsfähiger Gegner. Und sind einfach auch zu Hause eine Mannschaft, die ja gerne Tore schießt und relativ wenig Tore bekommt. Und ich wollte noch einen ganz speziellen Spieler vorschlagen, den ich für vorstellenswert halte. Und zwar das ist Kevin Müller. Kevin Müller ist der 29-jährige Torwart und er hat einfach für einen Zweitligatorhüter ziemlich gute Reflexe, ein relativ gutes Stellungsspiel und gute Flugparaden. Nur der Abschlag, das ist nicht so ganz seine Sache. Und ganz wichtig, sie haben gestern sich auch noch Tim Kleindienst, also gestern war der 29.01., haben sie auch noch Tim Kleindienst zurückgeholt, der vorne auch nochmal so eine richtige Offensivpower geben wird.
Spielt denn Schnatterer noch?
Der fährt mit dem Rollator aufs Spielfeld. Also von daher, es ist bloß ein Einwechselspieler.
Der ist nicht mehr Stammspieler, genau.
Genau.
Ja. Was man noch zum Spielstil sagen kann, also die spielen so ein Powerfußball auf jeden Fall, also immer drauf. Und du hast ja schon gesagt, die Unterschiede zwischen Heim- und Auswärtsgesicht sind halt eklatant. Also die haben auswärts als einmal gewonnen und 6-mal verloren und zu Hause 6 Siege, 3 Unentschieden und noch nicht verloren. Also die sind wahnsinnig heimstark. Und was man an dieser Stelle auch empfehlen kann, der Millanton, das vor dem Spielgespräch jetzt zum Spiel Heidenheim gegen St. Pauli war mit deren Top-Stürmer aktuell, Christian Kühlwetter, der hat auch ein bisschen über seine Karriere erzählt. Also hört da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. Das fand ich sehr interessant. Auch so zur Philosophie von Frank Schmidt ging es dann ein bisschen darum, wie Frank Schmidt trainieren lässt und spielen lässt. Das ist schon echt krass, dass Heidenheim das ja auch noch durchzieht, obwohl sie jetzt ja in der Relegation gescheitert sind und man da ja auch eigentlich erwarten könnte, dass sie jetzt einen gewissen Knacks oder so haben, aber Heidenheim versucht weiterhin diesen Powerfußball durchzuziehen.
Ja, aber vor dem Spiel gegen Heidenheim steht uns noch das Topspiel für uns dann ins Haus, nämlich kommenden Freitag kommt der Hamburger SV zu uns ins Erzgebirge. Und hier haben wir was Besonderes für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, denn wir haben heute hier Tanja mit in unsere Folge eingeladen. Hallo Tanja.
Moin, danke für die Einladung.
Tanja ist HSV-Fan und kann sich auch am besten, glaube ich, selbst vorstellen. Tanja, herzlich willkommen bei uns. Wer bist du? Wo kommst du her? Und woher kennt man dich vielleicht?
Also ich bin auf Twitter relativ aktiv als HSV-Fan, als fschmidt77. Ansonsten kennt man mich eventuell vom HSV-Talk, einem HSV-Podcast, oder aber auch von Früff, Frauen reden über Fußball. Da bin ich auch zwischendurch mit an Bord.
Was für mich jetzt die erste spannende Frage ist, wie geht's im Kühlschrank?
Er ist wunderbarerweise abgetaut, also das habe ich doch heute Nachmittag schon gemacht und schnurrt jetzt also, wie ein Kätzchen. Das ist ganz wunderbar.
Sehr schön. Tanja hatte gestern auf Twitter nur geteilt, dass sie 2 Aufgaben heute hat, die Aufnahme mit uns, dem Aue-Podcast und ihrem Kühlschrank abzutauen. Ich hoffe mal jetzt, Tanja, die spannendere Aufgabe ist es, mit uns über Fußball zu quatschen und nicht den
Kühlschrank. Auf jeden Fall, ja.
Sehr schön. Ja, dem HSV jetzt als Außenstehenden geht's grundsätzlich ganz gut. Kannst du was zur aktuellen Lage sagen? Wir nehmen jetzt am Samstagabend auf. Ihr habt heute dann doch auch wieder das wichtige Spiel gegen Paderborn. Für mich jetzt als Außenstehenden auch relativ klar gewonnen. Wie ist so die grundsätzliche Stimmungslage bei den Fans im Verein insgesamt mit der Mannschaft?
Im Augenblick sind wir, glaube ich, alle ziemlich glücklich. Also wir haben jetzt seit 9 Spielen nicht mehr verloren, waren 2 Unentschieden dabei und ansonsten Siege. Das fühlt sich ziemlich geil an, muss ich gestehen. Und das waren auch zwischendurch einfach richtig gute Spiele dabei. Auch heute das Spiel gegen Paderborn, das haben wir gut über die Bühne gebracht, obwohl Paderborn uns einiges abverlangt hat, aber gut hinten gestanden und unsere Chancen auch gut herausgespielt. Also das 3-1 war wunderschön herausgespielt. Ich bin immer noch hin und weg. Also die Stimmungslage bei uns ist gerade ziemlich gut, zumindest was den Fußball angeht.
Du hast gerade angesprochen, wir spielen jetzt gegen eine Serie bei euch an, sozusagen 9 Spiele ohne Niederlage. Jetzt müsst ihr ins Erzgebirge fahren, wo ihr, ich will es mal schon ankündigen, im letzten Jahr eine 3-0 Niederlage bekommen habt. Das ist bei uns in Erzgebirge tatsächlich in sehr guter Erinnerung geblieben, nicht nur das Spiels wegen, sondern weil es auch das letzte Spiel war, glaube ich sogar, das letzte Spiel mit Zuschauern. Ich glaube, das war Ende Februar im letzten Jahr und das wird immer wieder sozusagen herangezogen bei uns unter den Fans, als wo rundherum natürlich alles gepasst hatte, Winter im Erzgebirge, ein großer namhafter Gegner bei uns im Erzgebirge. Du gewinnst auch überraschenderweise sehr deutlich gegen den großen HSV und hast auch noch ein ausverkauftes Stadion. Da hat einfach alles gepasst und jeder von uns sehnt sich nach der Zeit. Jetzt kommt er wieder zu uns und ich will mal Tobias fragen. Tobias, du hast ja bestimmt mal die Daten vom HSV angeguckt. Was kannst du zum Hamburger SV sagen?
Da kann ich nur sagen, da kommt eine ganz schöne Wucht auf uns zugerollt aus dem Norden. Tatsächlich tatsächlich ist es nur ein Sieg konnten wir gegen den HSV erringen, ansonsten nur ein Unentschieden und 3 Niederlagen. Und kann man ganz klar sagen, auswärts haben sie 5 Siege, 3 Remis und nur eine Niederlage bei 17 zu 12 Toren. Und zu Hause ist es für den Gegner halt auch gerade nicht sonderlich viel besser. Also dort gibt es 10 Spiele, 7 Siege, 1 Remis und 2 Niederlagen. Und insgesamt haben sie ein Torverhältnis von 43 zu 22. Das heißt, sie stehen hinten relativ sicher und vorne ist es halt eine wahnsinnige Wucht. Sie haben sich in den letzten Spielen sehr auf ihr 4-4-3 offensiv geeinigt. Es ist ein wahnsinnig offensives Spielsystem mit 5 Offensivspielern. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal gesagt, es ist das Spielsystem der Dreiecke. Es lädt zum Kombination Spiel einzieht das Spiel des Gegners auseinander und man lässt Ball und Gegner laufen und spekuliert auf Lücken, die sich auftun. Es ist sehr gut geeignet für Außenspieler, einen werde ich gleich vorstellen, und es ist außerdem auch sehr gut geeignet für Pressing. Wird aber das Pressing bei einem 4-4-3 offensiv ausgehebelt, dann sind diese Mannschaften ausgesprochen konteranfällig. Und so haben wir die Situation vorliegen, dass wir mit Aue ein relativ starkes Heimteam haben, aber auch mit dem HSV ein richtig starkes Auswärtsteam zu bekommen, also als Gegner bekommen. Hinzu kommt, man hat einen gewissen Simon Terodde dabei, den werden ja einige von Ihnen ja kennen. Und da ist es so, Simon Terodde ist ein Spieler, der sehr gern gegen Erzgebirge Aue trifft. Er hat es schon, glaube ich, 7-mal getan. Und ist eigentlich ein Spieler, der in der zweiten Liga, der eigentlich alles kurz und klein schießt. Also der Mann hat wahnsinnig gute Abschlüsse, hat eine wahnsinnig hohe Kopfballpräzision. Volleys kann er auch, hat eine relativ hohe Ballkontrolle. Er ist reaktionsstark, er hat eine Schusskraft, hat auch so eine richtige Mentalität einfach auch mit bei. Also ich denke, ich gebe mal die Wette ab. Also ich wette sozusagen, dass Simon Terodde mindestens einmal gegen uns treffen wird. Also wenn er denn spielt. Und der zweite, den ich sehr gerne vorstellen würde, den habe ich ja heute gesehen und war total beeindruckt von ihm. Das ist Sonny Kittel. Ist ein wahres Technikgenie praktisch und lebt sehr von seiner Beweglichkeit. Und hätte er eine etwas bessere Mentalität sozusagen, würde er sich bestimmt auch für höhere Aufgaben noch empfehlen können. Also alles in allem, es wird richtig, richtig knackig gegen den HSV werden.
Das klingt gut.
Tanja, was meint Tobias mit besonderer Mentalität von Sonny Kittel?
Sonny hat so ein bisschen die Angewohnheit, wenn es nicht läuft, dann sieht man ihm das sehr schnell in seiner Körpersprache an. Und dann ist das auch ein bisschen fahrig zwischendurch mal. Aber wenn es läuft dann und er gerade einen guten Tag erwischt, dann ist er tatsächlich einer der besten Spieler der zweiten Liga.
Definitiv. Und dann scheint er ja auch seit ein paar Wochen eine andere Körpersprache zu haben, einfach, weil es ja läuft. Mhm.
Also seitdem er vor 9 Spielen oder so gegen Hannover 96 ist er ja relativ früh mit Gelb-Rot vom Platz geflogen. Das war so ein Spiel, das gar nicht für ihn lief. Und dann wurde er von Daniel Thune so ein bisschen in Senkel gestellt und seitdem läuft's.
Okay. Tobias hat es gerade gesagt, so Schlüsselspieler sicherlich Simon Terodde von drin, Sonny Kittel. Aber was macht für dich jetzt den Erfolg gerade in dieser Saison aus? Ich kann mich so an letzte Saison noch erinnern, wo ihr auch relativ gut mit dabei wart, aber dann doch ja im Endeffekt es hinten raus sozusagen nicht gereicht hat. Aber wenn wir jetzt mal zum jetzigen Stand auf diese Saison blicken, was macht für dich den Erfolg aus? Sind es tatsächlich die genannten Einzelspieler oder ist es dann nochmal was anderes?
Ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass Daniel Thune taktisch sehr flexibel ist. Also wir können im Spiel mittlerweile umstellen, wir können in der Halbzeitpause reagieren, wir können über einzelne Spieler tatsächlich auch taktisch Änderungen vornehmen und dann funktioniert es einfach. Also wir können uns auch auf den Gegner einstellen. Das war in der vergangenen Saison zum Beispiel nicht so. Dieter Hecking hat gnadenlos sein System durchgezogen und das ging gegen Ende der Saison dann wirklich nach hinten los, weil sich sämtliche Gegner darauf eingestellt hatten. Und das ist jetzt halt nicht mehr möglich. Und deswegen funktioniert es im Augenblick tatsächlich besser als in den vergangenen beiden Saisons.
Mhm. Was ja sonst auch immer nochmal so ein Diskussionspunkt war und hier in Hamburg auch ist. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich wohne ja auch jetzt seit ein paar Jahren in Hamburg und krieg's ja auch tatsächlich in den Zeitungen mit und auch einfach in den Diskussionen mit Freunden, Kollegen im Büro ist ja auch immer wieder dieses Thema Streitigkeiten auf Vorstandsebene, auf Managementebene. Da hat man jetzt ja in diesem Jahr relativ wenig mitbekommen. Ich glaube, vor 2-3 Wochen hatte ich mal was von Marcel Janssen dann auch so mitbekommen, dass es da mal wieder etwas irgendwie Streit gibt, Diskussionspunkt gibt. Wie ist denn da die aktuelle Lage auf der Vorstandsmanagementebene?
Also es ist im Augenblick gerade etwas ungewöhnlich für den HSV, weil es ist Ruhe in der Fußball-AG, aber der e.V., der eingetragene Verein, der Mutterverein sozusagen, der macht gerade ein bisschen Stress, weil man sich im Präsidium nicht ganz grün ist und da gibt es einen Abwahlantrag gegen einen der Vize und Marcel Janssen ist da unglücklich, aber das ist im Augenblick zum Glück noch sehr weit weg von der Fußball-AG, sodass es da zumindest mal keinen Einfluss geben sollte. Also unser Vorstand der AG ist tatsächlich immer noch fest im Sattel und ich halte auch Jonas Boll tatsächlich für eine der besten Verpflichtungen beim HSV der vergangenen 10 Jahre.
Wo kam er her nochmal genau?
Aus Leverkusen.
Martin, du hattest auch noch eine Frage zu dem AG-Thema?
Also genau, mich würde interessieren, wie denn aktuell die Lage um Michael Kühne ist. Also Michael Kühne ist ja einer der Großinvestoren in die AG, also hält ja ungefähr 20%. Ist ja mittlerweile aber auch schon relativ alt. Also mich würde mal interessieren, wie sozusagen die Langfristperspektive ist. Ist seine Familie überhaupt daran interessiert, die Anteile mal zu übernehmen? Oder also droht irgendwann nochmal der Ausstieg von ihm?
Klaumi, wie wir ihn sehr liebevoll manchmal nennen, ist natürlich das jetzt weit über 80. Und da ist ein biologisches Ende der Investitionsphase tatsächlich absehbar. Wenn mich nicht alles täuscht, hat er keine Kinder. Also von daher, das wird jetzt nicht an eine Familie weitergegeben, an die Anteile, sondern das läuft, glaube ich, in eine Stiftung rein. Wie es dann damit weitergeht, keine Ahnung. Aber man hört auch schon aus diversen Quellen, auch von ihm selber, dass er am liebsten seine Anteile auch verkaufen würde, aber er findet halt keinen Käufer. Von daher, wir sind immer ganz froh, wenn er mal ruhig ist und lassen ihn ansonsten einfach machen. Und es ist aber auch, ich glaube, wenn noch mehr Anteile irgendwann mal an Klaus-Michael Kühne verkauft werden, dann gibt's hier einen kleinen Aufstand.
Also ich hatte jetzt auch was gelesen, dass es auch wohl die Idee gibt, dass man das Ganze zu einer KG umwandelt, wo dann natürlich Investoren weniger sozusagen Mitspracherechte hätten. Das wäre auch ein interessantes Modell. Also die Aktiengesellschaft ist ja schon auch eher vorteilhaft für Investoren.
Ja, also das ganze Modell AG war von Anfang an eigentlich auf sehr, holprigen Füßen aufgebaut und es wurde relativ polterdiepolter einfach umgesetzt. Es gab viele Lücken in der Satzung, die wir jetzt so nach und nach alle immer mal wieder in diversen MVs dann geschlossen haben, aber der Weisheit letzter Schluss ist es immer noch nicht. Und von daher, also ich begrüße durchaus die Diskussion, dass wir in eine KG umwandeln, aber ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder so Hals über Kopf dann passiert, sondern mal mit Ruhe und Blick auf die Einzelheiten und Details, sodass wir nicht unsere Mitgliederversammlung damit verbringen müssen, irgendwelche Lücken zu stopfen.
Ja. Ja, Tanja, dann gucken wir auf die Tabelle. Platz 1 nach jetzt, wie viel haben wir, glaube ich, 19 Spielen. Ihr habt einen Trainer geholt, mit dem ihr super glücklich seid, mit dem die Mannschaft scheint super glücklich zu sein. Ihr habt mit Terodde Kittel Topspieler bei euch in der Mannschaft und tatsächlich auch ja mal seit Jahren Ruhe im Verein. Deswegen die ja fast abschließende Frage an dich. Was kann jetzt noch mit dem Aufstieg schiefgehen?
Naja, also Terodde könnte sich verletzen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut, auch wenn wir mittlerweile 12 andere Torschützen haben. Aber so regelmäßig und aus so fantastischen Positionen trifft bei uns keiner. Also das ist wirklich ein Phänomen. Also den packen wir in Watte und hoffen, dass alles gut geht. Und ansonsten, ich glaube, können wir uns in erster Linie selber schlagen. Also wenn wir nachlassen, wenn wir irgendwie ein bisschen zurückfahren, weil wir denken, oh, wir kriegen das jetzt alles hin und dann nicht mehr wirklich auf den Gegner gucken und zusehen, dass wir unseren Job machen, dann wird's nochmal kritisch. Aber im Augenblick schafft es der Trainer tatsächlich, die Spannung hochzuhalten, auch dass versucht wird, immer komplett alles durchzuziehen. Also das sieht im Augenblick gut aus.
Ja, dass ihr euch selbst schlagen könnt, Tanja, das habt ihr ja tatsächlich aber leider auch in den letzten Jahren für euch dann ja auch das ein oder andere Mal bewiesen. Ich weiß nicht, müsst ihr dieses Jahr nochmal nach Heidenheim, so wie letztes Jahr, oder habt ihr dieses Auswärtsspiel und auch diesen Mythos dann schon mal überwunden für dieses Jahr?
Wir haben schon gegen Heidenheim verloren, natürlich auch wieder in letzter Minute. Ja. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es ein Heim- oder Auswärtsspiel war. Aber wir müssen noch mal hin und wahrscheinlich verlieren wir auch da wieder. Aber mit ein bisschen Glück haben wir dann schon an anderer Stelle unsere Punkte gesammelt.
Zwar auswärts. Ja.
Ja, dann habt das schon hinter euch sozusagen.
Ich hätte auch noch mal kurz eine Frage, die mir eingefallen ist. Wie ist denn das, was ich mir vielleicht in Hamburg so schwierig vorstelle, das ist so ein bisschen so der Blätterwald, so der Boulevard Blätterwald. Also man hatte ja immer, also ich bin ja immer so Außenstehender, ich bin jetzt auch nur noch selten in Hamburg, aber dass man sagt so, wenn Siege sind, dann ist der Boulevard ja ganz ganz euphorisch, und wenn Niederlage gefeiert werden sie in Grund und Boden geschrieben. Also so ein bisschen so, ja, ihr HSV Schlaffis, oder wie sieht es denn aktuell gerade aus mit dem Blätterwald in Hamburg?
Der hat sich nicht großartig geändert. Also wir hatten ja in der Hinrunde so, man nennt es mittlerweile allgemein eine Leistungsdelle, wo wir dann 5 Spiele lang haben nicht gewinnen können. Da wurde natürlich auch schon wieder alles in Grund und Boden geschrieben und der Trainer angezählt und alles Mögliche. Aber da hat sich die Mannschaft tatsächlich selber wieder rausgekämpft und seitdem ist wieder Ruhe. Also wir müssen damit leben. Der Blätterwald ist so, wie er ist. Es ist ja auch durchaus so, dass in Teilen der Fanschaft ist es ja ähnlich. Also da gibt's auch nur die beiden Extreme. Entweder wir steigen ab oder wir steigen auf. Dazwischen gibt es nichts mehr.
Ja,
also
na, so ein bisschen.
Manchmal ein bisschen schwierig.
Manchmal hat sich das auf die Fanszene übertragen. Ja, Tobias Martin, vielleicht unser Hoffnungsschimmer. Ich habe gerade mal nochmal in die Spiele reingeguckt. Simon Terodde hat seit 2 Spielen nicht mehr getroffen oder vielleicht sogar seit 2,5 Spielen, weil er, glaube ich, nach meiner Recherche jetzt im Spiel gegen Braunschweig zum letzten Mal getroffen hat, da aber in der ersten Halbzeit. Vielleicht hat er gerade auch seine, ihr sogenannte Leistungsstelle. Vielleicht ist das unser Wink.
Nein, also es ist halt sowieso, da muss ja alles perfekt laufen, damit Aude irgendwas holt. Also das hast du ja auch im Hinspiel gesehen, ne? Also die Leistungsunterschiede sind einfach so groß. Wenn das ein normales Spiel ist, dann läuft das halt, dann geht das 0-3 für den HSV aus. Und wenn das halt ein überragend gutes Spiel von Aue ist, dann endet es vielleicht unentschieden oder man gewinnt glücklich. Also es ist ja nicht so, dass man sich da groß was ausrechnen muss.
Ja, aber letztes Jahr mit dem 3-0 Heimsieg hat man ja schon gezeigt, dass man auch einen deutlichen Sieg gegen den HSV einfahren kann. Würdest du da sagen, dass das wirklich dieser Punkt Zuschauer auch nochmal ein größerer ist? Dass es uns leichter fallen würde, wenn tatsächlich das Stadion voll wäre?
Das war ja unser letztes Heimspiel mit Zuschauern. Das kommt jetzt auch noch dazu. Es gab eine große Choreo und ich weiß nicht, also an dem Tag, ich glaube, das in der Rückschau war das ja auch so ein Knackpunkt für den HSV mit, dass es ja in der Rückrunde dann nochmal deutlich runtergegangen ist. Und ich sehe jetzt gerade nicht, wo sie zu dem Zeitpunkt der Saison schon einbrechen. Also ich glaube, wäre es vielleicht besser, wenn das Spiel so um den 30. Spieltag herum wäre, aber jetzt sind wir halt am 20. Spieltag.
Also ich glaube, ihr solltet noch nicht die Flinte ins Korn werfen. Also
ja, das
so ein bisschen Sorge habe ich
ja
vor
nicht. Wir
Dirk
sind,
Schuster, also
wir sind
der lässt
ja auch
sich
eigentlich
bestimmt
immer
was einfallen.
Schonungslos optimistisch hier, aber es bringt ja auch nichts, das zu sich da so hoch zu diskutieren. Ich meine, es gibt einfach diese Spiele und dann gewinnt man halt zu Hause gegen St. Pauli lieber, ja. Das ist halt einfach bei uns so.
Ja.
Aber ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, wenn es natürlich für den HSV in den ersten 10, 20 Minuten ein bisschen was auf die Socken gibt, sozusagen, man die sozusagen und einfach man das Aue, die Aue Stärke ist halt das Umschaltspiel, das ist das Konterspiel und da ist ja der HSV ja auch vielleicht auch einen kleinen Tacken anfälliger, sag ich jetzt mal. Aber natürlich ist es so, es muss schon viel zusammenkommen, um an dem Tag Punkte mitzunehmen. Aber Aue hat immer wieder bewiesen, gegen scheinbar übermächtige Gegner zu Hause ist eigentlich immer was möglich.
Also ich gehe davon auch aus. Also wie gesagt, ich habe einen Heidenrespekt vor Dirk Schuster, ich habe einen Heidenrespekt bei euch vor Teströd und auch vor Krüger. Die ballern ja auch ganz gerne mal das Ding in die Maschen. Also das Spiel haben wir noch lange nicht für uns entschieden.
Genau, und etwas Optimismus, Martin, Tobias, auch in dieses Spiel positiv ranzugehen. Ich glaube, wir sind halt auch in dieser guten Lage, jetzt mit 28 Punkten eben nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ob es für so ein Spiel gegen HSV doch nicht besser wäre, mit so einer gewissen Grundspannung einfach ranzugehen. Aber ich glaube, die ist auch trotzdem bei Profifußballern gegeben, wenn sie gerade ein Heimspiel gegen den großen HSV dann haben, dass trotzdem diese Grundspannung da ist und dass sie auch dieses Spiel gerade gewinnen wollen. Auch sicherlich, wenn man jetzt gegen gegen Fürth gerade verloren hat, um nochmal zu zeigen, eine Woche Regeneration. Jetzt sind wir wieder da. vielleicht schneit die andere Flocke jetzt Tanja nicht nur hier bei uns in Hamburg, sondern auch im Erzgebirge wieder. Das sind doch genau die Situationen, die wir brauchen, die wir wollen, um dann eben auch gegen den großen HSV zu gewinnen. Aber dass wir das können, das haben wir im letzten Jahr bewiesen. Und warum nicht sollten wir jetzt die neuen Spiele-Serie vom HSV im Erzgebirge knacken?
Und eine schöne Choreo kann man ja auch außerhalb des Stadions am Freitagabend machen.
Das stimmt, richtig. Tanja, warst du denn im Erzgebirge schon mal mit dabei? Letztes Jahr oder vorletztes Jahr?
Nee, tatsächlich noch nicht.
Na, dann kriegst du jetzt die Einladung ausgesprochen natürlich. Beziehungsweise willst du überhaupt noch mal ins Erzgebirge für ein Pflichtspiel kommen? Wahrscheinlich ja nicht, ne?
Ach du, irgendwann im Pokal kann man sich ja durchaus mal wiedersehen, oder?
Genau, ich wollte gerade sagen.
Aber hat ja auch schon mal im Pokal zu Hause gegen den HSV gespielt im Jahr 2000. Eben.
Haben wir?
Ja,
haben wir verloren. Ja.
Wann war das?
Mehr als einmal.
Das war, glaube ich, 2000, ziemlich genau. Also es,
ach ja, stimmt. Ja, genau. Ja, stimmt. Das war noch vor Zweitliga-Zeiten, richtig, genau. Ja.
Nur als Sachsen-Pokalsieger gewesen sein.
Ja, sehr schön. Ja, Tanja, noch eine Frage. Was macht Bobby Wood? Bobby Wood ist ja auch eine der Aue-Ikonen, der, obwohl er nur, glaube ich, eine Halbserie, die Rückserie, bei uns gespielt hat, aber dann doch auch großen Wert für uns hatte, weil er uns vor dem Abstieg bewahrt hat. Und dann seine Tour, glaube ich, über Union dann, glaube ich, irgendwo den Weg auch zu euch gefunden hat. Man nimmt ihn so nicht mehr wahr, bis auf wenige kleine Einwechslungen jetzt in dieser Saison. Wie geht's ihm? Was macht er? Wie ist sein Stellenwert in der Mannschaft?
Wie sein Stellenwert in der Mannschaft ist, kann ich tatsächlich nicht so wirklich beantworten, weil dazu spielt er tatsächlich zu selten. Bei den Fans ist er nicht wirklich wohlgelitten, weil er ist der Topverdiener beim HSV.
Das Bobby Wood ist der Topverdiener, ja?
Bobby Wood ist der Topverdiener beim HSV. Das war nach seiner ersten Saison beim HSV, wo er durchaus gut getroffen hat. Da war unser freundlicher Investor Klaus-Michael Kühne noch sehr dicke mit dem Berater von Bobby Wood. Und dann gab es da irgendwie so ein Hin und Her. Und am Ende hat Bobby Wood einen Hammervertrag gekriegt und der garantiert ihm tatsächlich auch in der zweiten Liga irgendwie ein Jahreseinkommen von 2 Millionen, egal ob er spielt oder nicht. Und deswegen ist er jetzt nicht wirklich wohlgelitten bei den Fans und wir sind größtenteils froh, dass am Ende dieser Saison ist der Vertrag zu Ende.
Tobias Martin, einer für Aue, nächstes Jahr?
Na, die Geschichte, wie Bobby Wood nach Aue kam, kennst du ja, ne?
Von 1860 kam er auf
jeden Fall. Ja, aber wegen Jürgen Klinsmann, ne?
Ja, es war ja Helge Dicke mit Jürgen ist, genau. Ja, dann rufen wir doch bei Jürgen mal wieder an.
Ja, aber ich meine, hat er denn noch Chancen aufs Nationalteam? Ich würde mal sagen, eher nicht.
Also das Gerücht ist eigentlich, dass er schon einen Vorvertrag bei Salt Lake City hat und dass er eventuell jetzt noch während der Rückrunde, aber spätestens im Sommer in die USA wechselt.
Würde Sinn machen.
Ja. Für ihn auf jeden Fall. Für den HSV auch. Ja.
Unser Sendungstitel Salt Lake City oder Aue,
Teil der Mormonen.
Auf jeden Fall 2 Millionen oder so.
Das passt doch auch gut zum Erzgebirge, so von der Religiosität.
Ja, genau. Vielleicht. Er soll mal auf seinen Vertrag gucken, was da wirklich steht und was als Salt Lake City da bezeichnet ist. Das ist wahrscheinlich dann Erzgebirge. Aber Helge hat da bestimmt seine Finger im Spiel. Gut, Tanja, dann tippen wir doch mal das Spiel. Wir fangen mal bei dir als Gast an. Was tippst du denn?
Ich tippe nie gegen den HSV, von daher tippe ich auf einen 2-1 Auswärtssieg.
Tobias, was tippst du?
Ein 1-1.
Und Martin tippt ein 2-1, nur die Frage ist für wen?
Na, ich wollte jetzt auch 1-1 sagen, aber ich sage, jetzt Aue gewinnt 2-1. Es ist ein Tag aus dem Sahne mit einer Sahnehaube drauf und aus dem Bilderbuch, ich weiß es nicht. Also Mennel hält hinten alles und es fällt nur ein Gegentor und dann läuft das. 2-1 für Aue.
Ich gehe nicht so weit, dass Aue gewinnt. Ich bleibe beim Unentschieden, so wie Tobias 2-2. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein torreiches Spiel wird, weil doch unsere Abwehr anfällig ist und wir haben es ja noch nicht hier in dieser Folge gesagt, die hüftsteife Abwehr um Gonter und Ballas macht vielleicht das ein oder andere Tor, wie jetzt Ballas gegen Würzburg, aber hinten drin sind wir schon anfällig, das heißt, ich glaube, wir kriegen gegen den HSV Gegentore, aber Tanja hat es ja auch schon gesagt, unsere Offensive ist ja gerade in diesem Jahr unsere große Stärke und vielleicht schaffen wir es dann, die Offensivkräfte dann auch zwei Dinger reinzuhauen und deswegen glaube ich, ist 2-2 jetzt schon ein ganz guter Tipp, muss ich sagen. Okay, ja, trotzdem Einladung, Tanja, ist damit ausgesprochen, sehr gern ins Erzgebirge zu kommen. Wir würden dir gerne einen Nudeltopf ausgeben. Ist der Nudeltopf bei dir schon angekommen, rein virtuell, was es mit dem Nudeltopf im Auer auf sich hat?
Selbstverständlich, der ist ja mittlerweile tatsächlich sehr legendär,
ja,
in Fankreisen, also...
Ja.
Man hat auch in Hamburg schon von ihm gehört.
Sehr gut, sehr gut. Wir haben jetzt zuletzt erst Axel vom 390-Podcast auch die Einladung ausgesprochen, die er auch nochmal in seinem 390-Podcast dann aufgenommen hatte. Er ist ja gerade, für die, die es nicht wissen, Axel at Lost in Nippes auf Twitter bekannt. Hat einen sehr bekannten Fußball-Podcast, 390, mit noch drei anderen. Und jammert da über die aktuelle Situation als Köln-Fan, dass er ja mit dem Abstieg rechnet in diesem Jahr, und hat dann in einer Folge schon so gesagt, dass er schon stark damit rechnet, nächstes Jahr wieder nach Aue fahren zu müssen, weil ja auch Aue für viele auch so das Symbol für Zweitliga-Fußball oder für Zweitliga-Mannschaft ist, was ja auch tatsächlich eine Auszeichnung für uns ist. Und ja, da haben wir ihm ja auf Twitter dann schon eingeladen, genauso auch der erste Nudeltopf geht auf uns, Axel, was er dann auch mal wieder in seinen Podcast dann nochmal wieder aufgenommen hatte und sich tatsächlich auch, wenn es schon in die zweite Liga geht, dann wenigstens drauf freut für die Auswärtsfahrt nach Aue. Deswegen da nochmal viele Grüße an Axel und die Jungs von 390. Axel, so schlimm ist das Erzgebirge nicht. Und wenn nächstes Jahr der HSV nicht zu uns kommt, dann gerne der erste FC Köln.
Vielleicht auch nicht so gerne, ehrlich gesagt.
Ja, für manche vielleicht nicht so gerne von uns, aber für mich doch sehr gern. Und Tobias.
Ist halt eine gute Auswärtsfahrt für mich, aber sonst, nein.
Genau.
Marcel Jensen, Fußballgott. So.
gut, Tanja, vielen Dank für deinen Beitrag zum HSV. Ich würde dich, oder wir würden dich gerne noch einladen, noch kurz dabei zu bleiben. Wir haben noch einen Punkt in unserer aktuellen Folge, nämlich unseren Standardpunkt, unsere Standardvergabe des Helge der Woche Awards. Wir gucken immer, was Helge kommuniziert. Da gab es in den letzten zwei Wochen relativ wenig. Das eine war ja ein gewisser Freudenaufschrei beim Spiel, nach dem Sieg gegen Würzburg. Martin, du hast aber auch noch ein anderes Posting auf Instagram bei ihm gefunden. Worum ging es da?
Ehrlicherweise hat er, nachdem wir uns beschwert haben, also vielleicht hört er unseren Podcast auch, wer weiß, hat er ganz schön vorgelegt, und zwar hat er sich erstmal, hat er der Mannschaft zur gelungenen Hinrunde gratuliert. Glückwunsch, Männer, zur gelungenen Hinrunde. Wir marschieren weiter, Präsi. Und hat es auch zum Würzburg-Spiel kommentiert. Oftmals sind die scheinbar leichten Aufgaben die schwierigsten. Glückwunsch, Jungs, zum Sieg heute. Nochmal Präsi, ja. Aber mein Top-Beitrag ist, was er geschrieben hat letzte Woche. Und zwar ist der Text, wenn du stolz sein willst und klug bist, dann frage nie, was dein Verein und deine Firma für dich tun kann. Frage immer, was kannst du tun für deinen Verein oder deine Firma? Erst dann bist du berufen zu führen. Und das Ganze ist eine Reminiszenz, eine Anspielung an die Antrittsrede von John F. Kennedy, die er am 20. Januar vor 60 Jahren gehalten hat, zu seiner Anführung als US-Präsident. Und das Original geht so: Frage nicht, was euer Land für euch tun kann, fragt immer, was ihr für euer Land tun könnt. Der zweite Satz, der wird jetzt aber hier nicht referiert, der ist nämlich: meine Mitbürger in der ganzen Welt, frage nicht, was Amerika für euch tun kann, sondern fragt immer, was wir gemeinsam tun können für die Freiheit des Menschen. Also die Freiheit des Menschen ist an dieser Stelle leider nicht erwähnt, aber ich glaube, das ist schon ziemlich starker Bezug.
Tanja, hast du schon gefragt, was du für den Verein tun kannst? Damit du berufen bist zu führen, so wie Helge es sagt.
Das könnte auch Machiavelli sein übrigens. Aber das ist dann zu viel Politik-Nerdtum hier an der Stelle.
Also mein Podcast-Kollege hat mich ja neulich schon vorgeschlagen, für als Präsidentin beim HSV zu kandidieren, aber so weit geht meine Liebe dann, glaube ich, doch nicht.
Aber große Ehre.
Ja, ich finde, also es ist natürlich auch wieder so ein Sinnbild für seine Postings, was sich ja auch schon jetzt auch durch unsere Helge der Woche-Reihe so zieht. Es strotzt natürlich von Pathos, und es sind immer sehr, sehr staatstragende Worte, die er so an die Fans herabrichtet und dieses Herab auch immer so ein bisschen von tatsächlich oben herab, ohne es jetzt so negativ zu meinen, aber es ist ja schon immer aus so einer gewissen Führungsposition heraus, die er einfach für sich sieht und innehat und die ja im Zweifel auch wichtig ist für den Verein, aber es ist halt immer so ein Moment, wo man dann etwas schlucken muss und dieser Nachsatz, erst sozusagen Frage, was du tun kannst für den Verein, erst dann bist du berufen zu führen.
Da ist gemeinsam tun können für die Freiheit des Menschen schon schöner, ne, als Formulierung.
Ja,
aber im Original.
Aber das wäre ja für Helge, es wäre selbst für unseren Helge jetzt ein bisschen too much. Also wenn er von seinem ersten FC Erzgebirge Aue jetzt auf die gesamte Freiheit des Menschen irgendwie abzieht. Also
aber wäre sicherlich die Freiheit des Erzgebirgers, ich meine, sonst geht's auch um die erzgebirgischen Tugenden oder so, keine Ahnung.
Hat er einen Ghostwriter? Was meint ihr?
Ich glaube nicht, weil das hat auch wieder Grammatikfehler und Rechtschreibfehler. Man merkt es schon deutlich, dass sich das unterscheidet, was er sozusagen selber schnell raushaut oder was
dann nochmal. Ja, die eine Frage ist ja, also genau, also dass er das wirklich selbst eintippt, das sieht man wirklich, aber wie man auf so Sachen kommt, ne? Also wie muss man sich diesen Moment vorstellen, wenn er zu Hause an seinem Handy tippt und wirklich jetzt niemanden hat, der ihm das so zuspielt? Wie kommt er auf solche Aussagen? Aber
ich glaube, das ist doch eine Grundüberzeugung von ihm, ja, dass man nicht fragen sollte, was man für einen Verein oder seine Firma tun kann, sondern was du dafür tun kannst. So, das ist doch sein Pathos, den er auch den ganzen Tag an den Tag legt. Also so, das ist doch ein Satz, vielleicht sagt er noch jeden Tag seinen Angestellten. Das würde mich auch nicht wundern.
Ich stelle mir das so vor, nach dem dritten, vierten Bierchen nimmt er sich dann sein Handy und lässt alles unten gefiltert auf Twitter reinfließen. Das ist meine Überzeugung.
Nee, das glaube ich nicht. Also
Desiree sitzt noch neben ihm und sagt, Papa, nichts wird dann jetzt Twitter nicht schon wieder. Und er sagt, nee, doch, lass mal. Und dann.
Ich glaube halt nicht, dass er da irgendwie für so eine Enthemmung oder so braucht, sondern einfach, dass das aus seiner Haltung heraus passiert. So, ich sende jetzt ein Signal an das Volk, ja, und so ist es halt.
Aber wenn man mal guckt, tatsächlich glaube ich, ist es so, dass die meisten dieser Tweets oder Postings, ich würde mal sagen, so 22, 23 Uhr kommen. Ne? Das spricht etwas für die These von Tobias.
Ja, so ein bisschen, weil also das sieht man zum Beispiel auch, dass nach großen Siegen zum Beispiel, also sozusagen auch die Rechtschreibung sogar noch einen Tacken schlechter ist.
Kann man den Stand, wie viel Bier er Intus hat, ablesen? Okay. Also dann hier, für ihn passender Satz, passende Aussage. Es überrascht tatsächlich nicht, solche Postings zu lesen, aber sie sind auf jeden Fall ein Helge der Woche wert. Tanja, im Vorfeld haben wir dich auch schon mal drauf angesprochen. Wie ist denn die Person Helge Leonard außerhalb des Erzgebirges? Wie wird sie aufgenommen? Hast du denn eine Aussage, die so bei dir im Kopf geblieben ist oder hängen geblieben ist, wenn du Helge Leonard, Präsident von Erzgebirge Aue, hörst? Gibt es da etwas?
Ja, also, Mütter.
Genau, das war das Erste, mein erster Kontakt mit Helge Leonard. Das ist halt ein bisschen unglücklich, würde ich sagen, für euch auch, dass halt immer diese sehr pathetischen Aussagen dann so breit getreten werden. Ich denke mal, intern wird er auch nochmal ganz andere Sachen sagen und hat ja auch durchaus seine Berechtigung, dass Erzgebirge Aue schon so lange in der zweiten Liga eine wirklich gute Rolle spielt. Aber ein bisschen unglücklich, der Mann, in seinen Aussagen. Also wir hatten es ja auch beim Hinspiel nach der Absage, wo dann Erzgebirge Aue noch ein Zitat von ihm vertwittert hat, wo der zweite Teil lautete, das haben uns unsere Väter und Großväter im Erzgebirge als Bestandteil unserer DNA gelehrt. Dieser Teil wurde glücklicherweise sehr schnell gelöscht vom Erzgebirge Aue, aber als Frau ist man da doch schon wieder etwas angepisst, wenn man sowas liest.
Ja, aber vielleicht hier nochmal so aus unserer Sicht oder auch so aus meiner Sicht und aus meinen Erfahrungen auch, Tanja, das ist schon eine Ansprache, die da gut ankommt. Und wenn man das anspricht, dann gibt es tatsächlich bei einigen, wahrscheinlich sogar auch bei der Mehrzahl, gar kein Verständnis dafür, wo das Problem jetzt daran an dieser Aussage liegt. Ja? Und an diesem Punkt sind wir, oder jetzt auch auf mich nochmal bezogen, ich persönlich, wenn ich in Diskussionen da gehe, entweder über Foren oder Twitter oder Facebook oder wo auch immer, es gibt, oder auch über einen Podcast, wo wir es jetzt auch schon mal probiert haben, es gibt tatsächlich da wenig Bewusstsein, wo das Problem in solchen Aussagen liegt. Ja? An diesem Punkt sind wir aktuell in der Fanszene, aber auch insgesamt in der ja auch erzgebirgischen, vielleicht auch sächsischen Gesellschaft. Da braucht es tatsächlich noch etwas Zeit und Aufklärungsarbeit von vielen Seiten, um auf dieses Thema hinzuweisen und auch auf die Wirkung von Sprache auch nochmal hinzuweisen, weil tatsächlich, so mein Erfahrungswert jetzt, das Thema dahinter so nicht verstanden wird. Jetzt Martin, du wohnst aktuell in Potsdam. Tobias, wie nehmt ihr das aktuell wahr oder was ist eure Meinung dazu?
Also ich sag mal so, über diese Wertmütterrede könnte man wahrscheinlich zwei Stunden diskutieren. Also ja, ich sehe, dass das Problembewusstsein da komplett fehlt. Ich glaube aber auch, dass viele Leute ihn sozusagen deshalb missverstehen, weil sie ihn nicht einordnen können. Also, dass das sozusagen hier, wenn man das mit einer anderen Resonanzgruppe oder mit anderen Bekannten diskutiert, dann sehen sie es nicht in dem Kontext, dass er sowieso ständig sowas produziert. Also das macht es nicht besser, aber das ordnet halt mehr ein, wie man zu so einer Aussage kommen kann. Und ich bin da völlig bei dir. Es fehlt dann auf beiden, was heißt sozusagen auf beiden Seiten, ich finde diese beiden Seiten Argumentation immer schräg, aber es fehlt dann für das Verständnis oder auch für sozusagen das Hintergrundwissen, wie man darauf kommen kann. Und diese DNA-Aussage, ich meine, so dass wir das in unserer erzgebirgischen DNA oder sowas haben, das schließt ja auch komplett an diese Werdet-Mütter-Rede halt irgendwie an. Also diese Vorstellung, dass man was vererbt und dass man so eine Identitätsgemeinschaft ist. Und ja, das finde ich schon problematisch, weil das ja auch immer sozusagen der Umkehrschluss heißt, dass Leute irgendwo außen davon stehen. Also sozusagen dieser Tribalismus, der dahinter steht, der ist aus meiner Sicht das Hauptproblematische daran, dass man sich dadurch sehr stark von anderen Leuten abgrenzt.
Wenn ich nochmal kurz da reingrätschen darf, also ich möchte nochmal festhalten, das ist solche Aussagen, wenn das irgendwie beim HSV fallen würde, der Großteil der 80, fast 90.000 Mitglieder würden es auch einfach relativ distanzlos abfeiern und das Problembewusstsein für solche Aussagen nicht haben. Also das nur mal so am Rande. Also wir sind da nicht besser.
Ja, aber ich glaube, es ist halt auch einfach dann zu sagen, mir gefällt es nicht und also so sozusagen in sich selber sozusagen von den Problemen zu entfernen. Also da könnte ich mir auch einfach machen, als Aue-Fan zu sagen, ich will damit nichts zu tun haben. Aber das ist halt, also für mich geht das nicht. Also das wäre genauso fatal, zu sagen, ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Oder es ist nicht mein Präsident, in Anführungsstrichen. Es ist halt mein Präsident. Und dann muss ich mich damit auch auseinandersetzen.
Ich denke, das ist das Wichtige, ne? Ich meine, wenn man darüber redet, kann man ja auch vielleicht andere Leute noch überzeugen, dass das nicht unbedingt die richtige Sprache ist. Und vielleicht lernt ja auch euer Präsident irgendwann mal dazu.
Naja, ich glaube, dass die Schwierigkeit ist, dass wir ja aktuell ja, glaube ich, in so einem ganz großen Umwandlungsprozess sind, was so allgemein gendergerechte Sprache angeht, was so Sprachsensibilität angeht. Und natürlich ist es einfach so, wir kommen natürlich nicht direkt aus dem Erzgebirge, wir haben natürlich auch vielleicht ganz, ganz andere Hintergründe, wir haben auch natürlich auch ganz andere biografische Hintergründe und haben da vielleicht auch ein ganz anderes Verständnis und ein ganz anderes Gespür dafür. Und deswegen ist es schon, wie er schon richtig sagt, ist wichtig, das auch ein Stück weit zu thematisieren, ohne dabei halt aber so missionarisch dogmatisch irgendwie zu werden. Denn ich glaube, je mehr man das wird, umso stärker wird halt auch die Gegenreaktion der Gegenseite. Na, also diese Reaktanz dann dagegen. Na, und natürlich, ich glaube, der Helge Leonhardt, der wird sich nicht mehr ändern. Der ist so fest und so stark und vielleicht auch schon so starr in seiner Persönlichkeit mit all seinem Für und Wider. So grundlegend wird sich das nie ändern. Also ich denke, es ist eher so eine Sache, so in zwei, drei Generationen Aue hat man da eher so ein breiteres Verständnis dafür. Also auch zwei, drei weitere Fangenerationen. Das ist so meine These.
Es ist ein Prozess, aber
definitiv.
Wenn man nicht einfach mal anfängt damit, dann wird er auch niemals zu einem Ende kommen.
Richtig, genau. Genau, und deswegen, da leisten wir ja auch gerade unseren Beitrag dafür. Aber es muss natürlich auch ganz klar sein, ganz viele Leute aus dem Erzgebirge, die werden sich jetzt vielleicht denken, was reden die da eigentlich? Das hat überhaupt gar nichts mit unserer Lebensrealität irgendwie zu tun, was die da erzählen. Also
Ja. Ja, aber ich meine, so, wir hatten das ja auch mal diskutiert, warum zum Beispiel diese Erzgebirgs-DMA, diese Vorstellung davon schwierig ist. Also zum Beispiel habe ich sie dann, wenn ich da nicht herkomme, darf ich Fan sein. Also ich finde, diese ganze Diskussion betrifft mich dann ja auch zum Beispiel als jemand, der da nicht herkommt und der da keine familiäre Bindung hat hin. Also ich finde, diese Identitätspolitik, die dahinter steht, ist hochgradig problematisch.
Mhm. Wobei die ja auch von anderen Vereinen gerade so dieses liegt in den Genen, das gehört zu unserer DNA, ist ja nicht, was jetzt das Erzgebirge exklusiv
das
vermarktet
ist was,
als Marke.
Das ist was Alltägliches, ja.
Genau.
Aber trotzdem ist es dadurch ja nicht weniger problematisch.
Es ist immer ein Aufbau, wir sind wir und die sind die, ja, und wir sind vielleicht klein, aber wir sind trotzdem stark, so, und das, aber macht im Zweifel auch den Verein aus, ne, so fühlt man sich ja auch, und das ist vielleicht dann doch auch der Markenkern, wenn man jetzt irgendwie einen Marketing-Experten ransetzt, wo sie wahrscheinlich auch wirklich als Verein beraten werden, genau das auszuspielen, ne, weil das eben das Erkennungsmerkmal des Vereins und auch der Gegend, der Region ist.
Aber ich meine, man kann es ja trotzdem auch geschickter ausdrücken. Also so als irgendwie trag die DNA weiter oder so, sondern also es war ja auch mal lustig mit ich habe die infiziert. Also heute ist es vielleicht nicht mehr so lustig, ich habe die infiziert mit Erfolg, aber so.
Ja, im Endeffekt, ich glaube auch, Helge Leonard wird sich nicht mehr ändern und das ist dann auch im Zweifel wahrscheinlich auch dann Teil des Erfolgs und soll sich dann entsprechend auch nicht ändern. Und für uns, muss man ehrlich sagen, uns fehlen 10, 15 Minuten pro Folge, wenn wir keine Helge Leonard mehr, Helge der Woche mehr haben. Deswegen passt es ja dazu. Okay, dann wären wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Martin, Tobias, ist noch was offen geblieben bei euch?
Von meiner Seite nicht, ne?
Dann sage ich nochmal, ja, von unserer Seite, Tanja, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Wir hoffen auf ein tolles Spiel am Freitag.
Vielen Dank für die Einladung, war mir echt ein Vergnügen.
Und
bitte.
Ja, an die Hörerinnen und Hörer, hört den Frauenreden über Fußball-Podcast, der ist wirklich sehr gut. Den HSV-Talk hatte auch Tanja schon angesprochen. Wir freuen uns auf zwei aufregende Spiele, Heimspiel gegen HSV, Auswärtsspiel in Heidenheim. Mal schauen, wie viele Punkte dann in zwei Wochen wieder auf unserer Habenseite stehen werden. In diesem Sinne, bleibt gesund, alles Gute und bis bald.
Tschüss. Ciao. Ciao.